Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
So, wir klicken ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Die zweite Folge, die ich im belgischen Viertel in Köln im Hauptquartier bei Wisen aufnehme. Und der erste Gast war ein Mann, damals der liebe Markus, Gründer von Wisen. Und jetzt habe ich einen weiblichen Gast. Hallo Wiebke.
Hi, cool, dass du da bist.
Ja, cool, dass du da bist. Du bist ja zu Gast in Köln, kann man sagen. Und genau, Wiebke Lühmann, einmal der komplette Name, damit er gesagt ist, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer jetzt hier gerade zu Gast ist. Und ja, also nicht wundern, ich bin gerade sehr schnell hier reingekommen und habe zeitnah auf die Aufnahme gedrängt und habe keinen Smalltalk gehalten oder sowas ähnliches. Es liegt nicht daran, dass ich unfreundlich bin oder das hinter mich bringen will, aber ich glaube, ich hatte es gerade schon mal kurz gesagt, das ist einfach, wenn man einen Podcast aufnimmt, das ist auch, wenn ich mit Tanja Ehrer zum Beispiel Podcast aufnehme, das ist immer witzig, wenn wir uns dann sehen, begrüßen wir uns und dann wird eigentlich aufgebaut und kaum geredet, weil man spart sich das eigentlich alles so für die Podcast-Aufnahme auf, damit man nicht irgendwelche Themen vorwegnimmt. Von daher sozusagen, das war einfach, wir können uns dann auch gerne noch intensiver unterhalten, aber das war jetzt nur, weil ich auf die Aufnahme schnell loslegen wollte. Lass uns doch in dem Podcast machen wir das eigentlich immer bei Gästen, die das erste Mal da sind, dass wir so eine kleine Schnellfragerunde machen zum Kennenlernen. Das Ganze wird präsentiert von Breitling. Los geht's. Wiebke Lühmann, den Namen kennen wir jetzt schon. Wie alt bist denn du?
Ich bin 28.
Was würdest du sagen, machst du beruflich?
Ich arbeite bei Wisen im Marketing und bin zuständig für Influencer und Community Management.
Und du fährst aber vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Rad selber. Was genau eigentlich der Hauptgrund ist, warum du auch heute zu Gast bist, weil du viele interessante Geschichten zu erzählen hast. Wo wohnst denn du?
Ich wohne seit ein paar Wochen wieder in Freiburg. Habe dieses Jahr auch schon 2 Monate in Köln gewohnt und 2 Monate im Van. Also ich komme sehr viel rum und nehme meistens auch ziemlich viel mit. Wenn ich da bin, wo ich bin, fühle ich mich meistens schnell zu Hause. Aber aktuell bin ich in Freiburg.
Alles klar. Jetzt kommen ein paar Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Digital oder analog?
Digital.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenuntergang.
Süß oder herzhaft?
Süß.
Emotional oder rational?
Emotional.
Stadt oder Land?
Land.
Bier oder Wein?
Alkoholfreies Bier.
Kaffee oder Tee?
Viel Kaffee.
Langschläfer oder Frühaufsteher?
Langschläferin.
Scheibe oder Felgenbremse?
Scheibenbremse.
Tubeless oder mit Schlauch?
Tubeless.
Carbon oder Stahl?
Carbon.
Sehr gut. Rennrad oder Gravelrad?
Gravelbike.
Bahn oder Cross?
Ich dachte gerade an Deutsche Bahn. ja, eher so querfeldein.
Okay. Ja. Bikepacking oder Urlaub ohne Rad?
Bikepacking.
Schönste Region zum Radfahren?
Boah, schwer. Norwegen?
Okay. Welchen Drink trinkst du in der Bar?
Alkoholfreies Bier. Oder Kaffee.
Sehr gut. Hast du eine Empfehlung für uns? Sei es ein Buch oder ein Film, Restaurant, irgendwas, was du wirklich den Hörerinnen und Hörern zutiefst ins Herz legen möchtest, wo du sagst, okay, das sollte man mal gesehen, gelesen oder ausprobiert haben?
Ein Buch auf jeden Fall. Aktuell im Grunde gut von Rutger Bregmann. Das habe ich gerade in Norwegen gelesen oder gehört. Gibt es auch als Hörbuch auf Spotify. Und gesehen haben sollte man den Sonnenuntergang in Konstanz.
Konstanz, da wo du studierst, wenn ich mich richtig informiert habe.
Genau, wo ich studiert habe bis März. Okay. Bin jetzt fertig.
Alles klar. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Ja, danke.
Genau, das war eigentlich auch schon die Schnellfragerunde. Damit sind wir durch und jetzt können wir richtig in den Podcast starten. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du hier zu Gast bist. Und du hast wirklich ja in den letzten Wochen, Monaten, glaube ich, viele spannende Geschichten erlebt. Du die dich vielleicht nicht kennen, du machst viele Bikepacking-Trips, du bist Triathletin, du, wer den Horizon-Van schon mal gehört hat, das machst du auch. Also du hast ganz, ganz viele Sachen zu erzählen und ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, mal über alles ganz in Ruhe zu reden. Mhm. Und lass uns doch vielleicht mit dem Hauptthema, oder nicht das Hauptthema, aber so direkt mit der Tür ins Haus fallen. Du hast ja einen riesengroßen, spannenden Bikepacking-Trip erst hinter dir, von Hamburg bis zum Nordkap innerhalb von 30 Tagen über 3000 Kilometer. Wie war das?
Es war mega, mega cool. Also ich bin immer noch voll geflasht, wenn ich dran denke und drüber spreche, weil es halt irgendwie, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Plan so gut funktioniert. Und beim Bikepacking ist halt alles so ungewiss, weil du weißt nicht, was unterwegs passiert, wie das Wetter wird, wie es dir geht, ob es Spaß macht, ob es alles so passt, wie du es dir vorgestellt hast. Wenn du irgendwo, keine Ahnung, ja, irgendwie eine Stelle hast, die halt wehtut, dann ist es halt immer kacke und du kannst es halt schwierig planen. Und ich hatte halt gar nichts. Also ich hatte eigentlich durchgehend fast gute Laune, bin jeden Tag vorwärts gekommen, trotz Regen, trotz fieser Sägezahnstrecke, also sehr wellig, sehr unrhythmisch teilweise. Aber trotzdem hatte ich irgendwie jeden Tag Bock und habe irgendwie das Ziel immer vor meinen Augen gesehen und konnte halt jeden Tag irgendwie näher da dran kommen. Und am 25. Juli bin ich gestartet und am 25. August angekommen. Also halt genau so, wie ich es mir überlegt habe. Und es war irgendwie utopisch, dass das klappt. Und es hat funktioniert und das gibt mir so eine tiefe, nachhaltige Zufriedenheit und auch irgendwie Dankbarkeit für diesen Trip, den ich machen konnte. Und ja, irgendwie nach Corona, in Anführungszeichen nach Corona, aber jetzt so nach so 2 Jahren irgendwie ein bisschen Pause, jetzt das wieder so machen zu können und leben zu können, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und sehr zufrieden, wie gesagt. Und mal gucken, also eine Freundin von mir war auch dabei, die Fabi, und wir machen eine kleine Doku da draus zum Thema Bikepacking. Und ich finde es halt total schön, auch Leute mitnehmen zu können und dass man halt alleine auch so viele Leute irgendwie mitbewegen kann. Ist mega, mega cool bei dem ganzen Thema. Das kommt noch dazu.
Weiß man schon, wann die Doku erscheinen wird?
Also realistisch wird es wahrscheinlich im November, Ende November. Also wir schneiden auch alles selbst und genau, sind beide super busy. Deswegen hoffen wir, dass wir uns schnell treffen können und dann das fertig machen. Und dann wird es auf so YouTube wahrscheinlich veröffentlicht. Und genau, denke November wird es aber noch brauchen.
Okay. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Und man sollte dir auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwo auf Social Media, Instagram, wo auch immer folgen, dann bekommt man das auch mit, wann die erscheint. Und sag mal, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich habe es auf deinem Insta verfolgt, immer mal wieder draufgegangen auf deinen Kanal, um es mir anzuschauen. Wie bist du auf die Idee gekommen, okay, ich fahre mal zum Nordkap hoch?
So eine Mischung, also ich finde halt spannend an dem Weg zum Nordkap, dass es nah ist und doch so weit weg. Also man kommt halt nicht einfach so nach Norwegen. Man muss halt schon die Fähre nehmen und man muss irgendwie planen und dann gibt's da nicht so viel Infrastruktur wie hier. Also ja, man muss erstmal dahin kommen und dann ist der Weg halt richtig lang. Also insgesamt 3.500 Kilometer lang von Hamburg. Und die Landschaft ist halt so abwechslungsreich und was ganz anderes, als wir hier haben. Und das finde ich immer total toll, irgendwo in so eine andere Welt abtauchen zu können, die schwieriger zu erreichen ist und wo es sich halt lohnt, so Zeit mitzubringen. Und mein Vater ist mit 16 zum Polarkreis gefahren mit dem Fahrrad, mit seinem Englischlehrer. Mhm. Und das hat er mir halt immer erzählt. Er hat immer gesagt, es war die härteste Fahrradtour seines Lebens. Und dann dachte ich, ja, okay, mal gucken, wie hart das wirklich ist. Also er ist gar nicht die Strecke gefahren, die ich gefahren bin. Und Polarkreis ist auch nicht Nordkap. Das ist nochmal 700 Kilometer südlich ungefähr vom Nordkap. Das heißt, ich hatte auch noch ein bisschen mehr Strecke. Und früher gab es halt andere Räder und andere Wege. Da gab es noch nicht so viel Asphalt. Die sind auch durch Finnland gefahren, hatten nur Gegenwind. Das war alles bei mir halb so wild. Also viel asphaltiert und auch nicht so viel Gegenwind tatsächlich. Aber da kam irgendwie so ein bisschen die Begeisterung, boah, ich kann mit dem Fahrrad bis über den Polarkreis fahren. Das will ich schon gerne mal ausprobieren. Genau, und dann hatte ich so ein Zeitbudget, sage ich mal, einen Monat, wo ich mich realistisch nochmal rausnehmen kann aus dem Job und habe halt dann geschaut, ja, was ist realistisch zu machen, 30 Tage, 3000 Kilometer, okay, Pi mal Daumen, 100 am Tag, wird schon klappen irgendwie.
Das ist auch schon sportlich.
Ja, genau. War dann auch halt ohne Pausentag, habe ich auch so noch nie durchgezogen. Also ja, glaub ich. Es war schon sportlich, aber man gewöhnt sich irgendwie auch dran und es ist halt auch viel schöner, weiterzukommen, als im Zelt zu sitzen und man hat da eh nichts vor. Deswegen.
Ja. Ja, genau, das wär nämlich so meine nächste Frage gewesen. Ich hatte es ja wie gesagt ein bisschen verfolgt und obwohl du es im Hochsommer gemacht hast, ist natürlich so weit oben im Norden dann doch nicht jetzt gerade, wie jetzt zum Beispiel hier so ein Hitzesommer, wie er in Deutschland war. Und dann hast du ja auch die ganze Zeit immer im Zelt geschlafen. Und also, obwohl du gesagt hast, du bist gut vorangekommen und eigentlich hat alles gut geklappt, was war denn dann doch so die kleinen Wehwehchen oder sag ich mal die größten Challenges, auch wenn alles in allem gut geklappt hat?
Ja, wo ich halt nicht so viel Spaß dran habe, ist im Zelt zu schlafen, wenn es regnet und das Zelt im Regen aufzubauen und im Regen wieder einzupacken. Ja. Das ist halt irgendwie kacke, immer alles nass und ich habe auch nicht so ein großes Zelt dabei gehabt, das heißt, meine Sachen werden zwangsläufig auch nass, also Sachen müssen halt auch draußen bleiben nachts und es ist halt dann blöd und dann war der Struggle abends einen Schlafplatz zu finden, der überdacht ist, damit ich das Zelt zumindest im Trockenen aufbauen kann und das hat halt manchmal länger gedauert als geplant oder du hast halt einfach schon, du bist halt schon kaputt und halt durchnässt und müde und hast eigentlich keinen Bock mehr und es ist halt auch nicht so schön, wenn es die ganze Zeit alles wolkenverhangen ist und ja, dann halt einen trockenen Schlafplatz zu finden, das war dann schon so die Challenge, aber es hat immer geklappt, also ich musste ein bisschen improvisieren, es war dann mal eine Bushaltestelle, dann war es mal so ein überdachte Firmengelände irgendwo, wo dann halt noch irgendwer rumlief und dann konnte ich noch kurz fragen, hey, ist okay, wenn ich hier bleibe, also ja. Wir fangen morgen um 8 an und dann schaust du halt, dass du vor 8 dann weg bist, dass da keine Mitarbeitenden dich wecken oder so. und genau, da muss man so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen oder auch aus der Komfortzone rausgehen, weil natürlich könnte ich ins Hotel gehen, kostet halt irgendwie zwischen 100 und 200 Euro, deswegen tut es schon weh, irgendwie in Norwegen ist alles ziemlich teuer. Und ich wollte das auch irgendwie nicht, ich dachte so, ja, ich schaff das schon so und es hat auch so geklappt. Aber manchmal ist es dann so Type 2 fahren und hinterher ist es cool, aber eigentlich währenddessen, wenn du in so einer Bushaltestelle pennst, nee.
Ja, krass, also da habe ich für dich einen großen Respekt vor, weil du wirst ja auch nicht, also du wirst ja sicherlich auch mal eine Nacht irgendwo geschlafen haben, wo es komplett in der Wildnis war. Also wo jetzt keine, hast du da nicht Angst oder so? Oder friert man da krass? Ich würde mir da schon echt ein bisschen Gedanken machen vorher.
Also temperaturmäßig war es voll in Ordnung, immer auch nachts. Ich hatte auch einen sehr guten Schlafsack, bis -5 habe ich eigentlich gar nicht gebraucht, habe immer mit offenem Schlafsack auch geschlafen. Und das Zelt war auch super warm, war so ein 4-Season-Zelt, also was du auch wirklich im Winter benutzen kannst. Aber es war jetzt kein Winter, es war ja August, immer so zwischen 12 und 18 Grad, würde ich sagen. Und in der Wildnis zu schlafen, finde ich, entspannter als in der Zivilisation zu schlafen, also irgendwo in der Nähe von einer Straße, da wachst du nachts öfter auf wegen der vorbeifahrenden Autos, als wenn du wirklich an einem See irgendwo, weiß nicht, nochmal 1,5 Kilometer in die Pampa sozusagen gehst. Einmal sind dann halt abends noch, als ich schon im Zelt lag, noch Wanderer vorbeigelaufen, die ich halt gehört habe, da dachte ich mir, okay, die laufen jetzt gerade an meinem Zelt vorbei, schon ein bisschen weird, denken die jetzt irgendwas, aber die haben nichts gesagt und ich habe mich schlafend gestellt. Also ist nichts passiert, aber genau, also Wildnis ist eigentlich eher beruhigender und entspannter als irgendwo, wo du denkst, okay, hier könnte vielleicht noch jemand mal vorbeikommen.
Ja, macht sogar Sinn eigentlich, ja.
Ja. Ist immer so dieses, wie realistisch sind meine Ängste eigentlich? Ja, ja, sind die begründet? Und dann fragt man sich das und ja, meistens sind sie halt unbegründet. Also woher kommt die Angst vom Mann im Wald? So, keine Ahnung, halt welche Filme, aber.
Ja, stimmt eigentlich auch. Und dann bist du einfach, du hattest gesagt, du hast dir immer so 100 Kilometer im Schnitt pro Tag vorgenommen, aber bist du einfach drauf losgefahren und hast du dann gesagt, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr oder ich kann nicht mehr, jetzt schaue ich mich hier in den nächsten paar Kilometern nach einem geeigneten Schlafplatz um oder war das irgendwie geplant richtig, dass du so richtig wusstest, okay, das sind genau meine Etappenziele jeden Tag?
Ja, voll gute Frage. Ich glaube, so richtig geplant nicht, so ein bisschen nach Zeit geplant vielleicht irgendwann. Ist eher so eine Routine, die man dann hat. Also von der Überlegung, so eine Grundfrage ist, muss ich heute duschen? Weil da hängt dann die Entscheidung dran, gehe ich auf einen öffentlichen Campingplatz. Ja, es gibt okay, auch überall stimmt. Campingplätze mit Duschhäusern und so.
Oder springst du einmal in den See?
Genau, oder ist es warm genug, dass ich noch Lust habe, in den See zu gehen? Gibt es einen See? Wo wäre eine Option? Und dann also habe ich meistens so zwischen 18 und 19 Uhr schon geschaut, wo kommt jetzt noch ein Supermarkt? Ich hatte ja ein Bikepacking-Setup, also sehr leicht, nicht so viel Platz für Vorräte. Das heißt, ich habe jeden Abend eigentlich nochmal eingekauft für abends und morgens Frühstück. Genau, und dann habe ich halt quasi geschaut, wo ist der nächste Supermarkt, wo ist der nächste See, wo könnte ich da schlafen und dann halt so einkaufen, Schlafplatz suchen, okay, Schlafplatz gefunden, nach längerer Suche oder kürzerer Suche, je nachdem, Zelt aufbauen und dann, genau, also am Anfang auch wirklich öfter im See, aber dann halt auch irgendwann mal nur mit Feuchttüchern und dann ab ins Zelt, weil es halt dann vielleicht doch zu kalt war. Also muss nicht jedes Mal ein See sein, es reicht ein Fluss, wo man sich die Zähne putzen kann.
Ja, gerade Norwegen ist ja die Wasserqualität, stelle ich mir vor, sehr, sehr gut. Da würde ich mir auch keine Sorgen machen.
Ja, das soll sogar besser sein als aus dem Hahn,
ja.
Wenn du einen Fluss hast.
Ja, gerade so umso nördlicher du kommst, stelle ich mir ja die, oder ich bin mal das Arctic Race of Norway gefahren.
Ah, cool.
Da sind wir nach.
Krass, ja, genau, das war in der Zeit.
Ich wollte gerade sagen, das war sogar genau
in der Zeit. Ich habe die Schilder gesehen, ich wollte eins klauen, aber habe ich doch nicht gemacht.
Hätte ruhig machen können. Nee, genau, und da sind wir nach, das war letztes Jahr nach Tromsø, glaube ich, oder Tromsø, je nachdem, wie das ausgesprochen wird, sind wir hingeflogen und sind dann aber nicht zum Nordkap hochgefahren. Das hat die Rundfahrt auch schon mal gemacht, aber wir sind tatsächlich eher Richtung, sind eine Etappe nach Finnland hatten wir Ziel und sind dann aber wieder runtergefahren in die andere Richtung. War aber von der Natur her die schönste Rundfahrt, die ich jemals in meinem Leben gefahren bin. Und deswegen war ich auch sehr, sehr beeindruckt einfach von der Natur. Und ja, wieder zu dir, um wieder zu dir zu kommen, wie schwer war denn dein Setup insgesamt ungefähr? Also ein Kilogramm, weißt du das noch, wenn du sagst, es war ein Leichtgewicht?
Boah, ich hatte zwischendurch mal so überschlagen, aber also Fahrrad wiegt, glaube ich, so 8 oder 9, lass mal 9 sagen. Und dann plus Wasser hatte ich vielleicht so 2,5 Liter, wenn ich voll habe. Mhm. Und mit zwischen 15 und 18 Kilo insgesamt. Okay. Das ist schon sehr leicht für
Bikepacking mit Zelt und so, ist es wirklich sehr leicht, aber natürlich trotzdem, wenn man berghoch fahren muss, bestimmt nicht ganz so leicht. Und was mich auch noch interessiert, wenn du sagst, du hast immer jeden Tag, weil du nicht so viel Platz für Vorräte hattest, im Supermarkt angehalten. Was kommt dann bei so einer Tour? Wovon ernährst du dich? Worauf hast du Heißhunger? Was war so jeden Tag gefühlt dabei oder Standard? Wie sieht deine Ernährung aus?
Also voll ganz klar Standard war bei mir die Instant-Nudelsuppe. Die kann man da in 2 Variationen kaufen, Rind oder Huhn. Gab es immer im Wechsel. Also es ist so Huhngeschmack, es ist kein echtes Huhn drin, also eigentlich esse ich kein Fleisch, deswegen ging aber leider keine Gemüsevariante. Aber es war halt voll super, also ich kann es nur empfehlen, weil Game Changer ist halt, dass du das Wasser auf die Nudeln machst und dann geht nichts verloren. Also du musst kein Wasser abkippen, es hat kaum Kochzeit, es ist halt sofort ready und du hast was Warmes und Nudeln. Und das dann noch in Kombination mit irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Gemüse, Nüssen, Schoki, war dann immer voll ausreichend. Also ich habe eigentlich echt jeden Abend diese Tütensuppe gegessen und unterwegs ganz, ganz viel Brot mit Käse und Avocado und so schnelle Sachen, die ich halt unterwegs bekommen habe. Ich habe echt wenig Abwechslung gehabt tatsächlich, aber für einen Monat ging das dann noch ganz gut, ganz viel Süßigkeiten und Banane und so.
Was für Süßigkeiten isst du da? Haribo? Schokolade?
Ja. Also es gibt richtig, richtig geile Haribo-Sorten im Ausland. Immer echt ein Highlight, alles zu probieren, was es so an Haribo-Variationen gibt.
Oder Gummibärchen, um nicht immer den Namen zu nennen.
Genau, es gibt auch natürlich sehr gute. Also das Coole an Norwegen ist eigentlich, dass es ganz viele Brands gibt, die man vorher noch nie gesehen hat, auch im Süßigkeitenbereich oder halt Supermärkte, ist alles anders irgendwie. Und ganz viel Schoki, die haben so Riesentafeln, so 250 Gramm Tafeln, gibt's fast nur, also musst du immer so ein großes Ding kaufen. Aber es ist cool. Also ich teile auch immer alle Snacks. Also ich habe immer alle mitgefüttert, die ich so unterwegs getroffen habe. Und das war immer voll schön, eine Abwechslung, also immer andere Sorten auszuprobieren. Wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Und wie war das Gefühl, als du es dann geschafft hast? Du bist dann nach 30 Tagen, einem Monat auf der Achse am Nordkap angekommen. Nimm uns mal mit, wie war das Gefühl, nachdem du ja deine Reise beendet hattest und dann ja auch das Nordkap, stelle ich mir, ich kenne es nur von Bildern, sehr schön, also die Natur sicherlich schön, aber wie war deine Gefühlswelt?
Der letzte Tag war echt ganz schön hart irgendwie, weil es war eigentlich nicht mehr lang. Bin halt so gefahren, dass ich am letzten Tag nur noch 80 Kilometer fahren musste, aber es war schon ziemlich bergig. Es ging nochmal zweimal auf 400 hoch und es war sonst nie so bergig. Also es waren schon nochmal echt Berge dazwischen. Und Kilometer 30 vom Ziel ist nochmal ein kleiner Ort und da habe ich nochmal eine Kaffeepause gemacht an der Tankstelle und habe da noch zwei andere Reisende getroffen, die gerade ihre anderthalbjährige Reise zum Ende gebracht haben quasi. Also ja. Sind in Gibraltar gestartet und haben den ganzen Eurovelo 1 gemacht für anderthalb Jahre. Und die waren halt in Anführungszeichen in derselben Situation wie ich, jetzt zu Ende zu fahren. Und denen ging es auch scheiße. Ja. Also die hatten keinen Bock anzukommen und ich fand es auch traurig anzukommen. Und irgendwie so echt antriebslos. Die Beine sind leer, der Kopf ist aber vor allem irgendwie leer. Und was passiert, wenn ich jetzt ankomme? Und ja, irgendwie so sehr...
Also eigentlich genau das Gegenteil, wie ich gedacht hätte.
Ja, eigentlich hatte ich echt... Ich habe eigentlich keine Lust. Also die Fabi, die Freundin von mir, die war ja auch dabei. Also die war nicht da, sondern die war 1 Kilometer im Dorf Kaffee trinken. Und ich habe nicht mal diesen 1 Kilometer zu ihr noch. Ich hatte keine Lust, irgendwie eine extra Kilometer zu fahren, um die noch zu sehen. Dachte echt, ich muss erstmal hier kurz alleine sein und irgendwie mal durchatmen, was jetzt hier gerade passiert. Ja, und dann war das echt eine schöne Begegnung mit den beiden. Und wir konnten da ganz ehrlich reden, dass es uns echt nicht gut geht gerade und wir das nicht einordnen können, was gerade passiert irgendwie. Und das hat mir dann wieder Energie gegeben, das so ehrlich auch aussprechen zu können mit jemandem, die ich eigentlich gar nicht kannte, aber wir haben uns so voll vertraut gleich. Es war echt schön. Und dann hatte ich nochmal Energie für die letzten zwei Berge und das Ankommen war tatsächlich auch wieder es war total schön. Es ist wirklich eine random Klippe mit einem random Globus und mega vielen Touris, die auf Kreuzfahrtschiffen dahin gekarrt werden. Was man aber auch weiß. Also ich wusste, dass es ein sehr überlaufener Ort ist und habe da nicht so viel drauf gegeben, dass das jetzt ein super, super emotional in dem Sinne von dem, was da steht, ist halt menschengemacht, dieser Globus. Wie kann das, was sind meine Erwartungen? Waren halt ganz gut, aber das Schöne war, dass ich tatsächlich, ohne dass ich es wusste, ein kanadisches Pärchen und zwei Schweizer Mädels oben sofort getroffen habe. Die ersten Personen, die ich da oben getroffen habe, waren Leute, die ich unterwegs kennengelernt habe.
Wie witzig.
Und das habe ich halt nicht damit gerechnet. Die haben irgendwie abgekürzt. Die Schweizerinnen sind hochgetrampt und die anderen weiß ich nicht, wie sie hochgekommen sind, aber es war halt so ein Wiedersehen. Total schön, wie Jakobsweg so ein bisschen. Ja. Genau, und dann war es halt echt so, okay, wir machen jetzt ein Foto und dann fahren wir wieder. Aber ja, war trotzdem mega schön und die ganze Landschaft dann im Auto bin ich dann mit Fabi zurückgefahren, war auch nochmal krass, das so Revue passieren zu lassen. Ja, also mega Rollercoaster-Tag.
Ja. Das hört sich ja oder es bestätigt ja so diesen typischen Spruch, so der Weg ist das Ziel. Also dass man das ist ja genau, wenn ich so deine Gefühlslage gerade ein bisschen widerspiegel, aus meiner Sicht jetzt, dass für dich eigentlich die Reise an sich viel schöner war als das Ankommen dann. Und das ist ja eigentlich genau das, die Aussage des Spruchs, der Weg ist das Ziel, dass man irgendwie dieses Lebensgefühl, während man das macht, dass man das eigentlich so viel mehr genießt, als dann wirklich dort anzukommen und zu sagen, okay, jetzt ist es, also ich habe es geschafft, aber jetzt ist es gleichzeitig auch vorbei, dass man eigentlich eher traurig ist, dass die Reise vorbei ist.
Voll.
Ja, und
ja, es war halt so dieser ganze Rhythmus, dieses ganze da reinkommen. Das Schöne ist ja auch, dass du fast keine Verantwortung hast, außer für dich selbst.
Ja, ja.
Du kümmerst dich jeden Tag nur um dich, um deine Bedürfnisse, um deine Gefühle, um deinen Hunger, um deinen Schlaf. Und an dem Moment, wo du ankommst, ich hatte halt noch keine Rückfahrt organisiert, musste halt Fabi zum Flughafen bringen und wusste dann auch selber noch gar nicht weiter. Und auf einmal kommen diese ganzen Verantwortungen wieder und E-Mails. Und Fabi hatte meinen Laptop mitgebracht und dann musste ich halt meinen Laptop aufklappen und solche Geschichten. Und das ist schon, also es nimmt einem, ja, so ungefähr. Naja, es nimmt einem so ein bisschen die Freiheit und dieses Offline-Sein. Ja. Du bist ja nie ganz offline, aber.
Ja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Also ich habe, tatsächlich war auch in den letzten Podcasts mit Tanja Ehrath ein, zwei Mal das Thema Bikepacking-Thema. Und meine beiden Bikepacking-Trips, die ich bis jetzt gemacht habe, die waren wirklich nicht vergleichbar, sondern immer nur jeweils, glaube ich, 3-4 Tage. Und ich habe dann mir immer, ich habe nie im Zelt gepennt, ich habe mir immer eine Jugendherberge oder Hotel genommen oder irgendwie ein Gasthaus.
Voll gut, also ist ja, genau, es ist trotzdem Bikepacking.
Ja, aber ich meine, bei mir hat es auch einfach den Hauptgrund, dadurch, dass ich muss für die NADA, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich muss ja jeden Tag erreichbar sein für einen Dopingtest. Das heißt, wenn ich irgendwo in der Wildnis penne, kann ich dir nicht einfach einen Standort schicken und dann suchen die mich mal. Das heißt, deswegen, das wäre eigentlich der Hauptgrund, warum ich nicht im Zelt pennen kann, sondern weil ich muss irgendwo schlafen, wo es eine Adresse gibt, wo ich auffindbar bin.
Aber hast du das Bedürfnis, das mal zu machen? Mal weg zu sein so?
Und ja, voll. Wenn die Karriere vorbei ist, glaube ich, ist es das, worauf ich mich am meisten freue, dass ich mich nicht mehr irgendwie abmelden muss, wo ich auffindbar bin, sondern dass ich einfach unabhängig, ob das jetzt irgendwie im Zelt im Wald ist oder wo auch immer, aber dass man sich einfach frei bewegen kann, ohne sich Gedanken zu machen, okay, ich muss ja noch mich da abmelden oder ich muss auffindbar sein an einer Adresse. Aber auf jeden Fall kann ich dieses Gefühl von offline sein da sehr gut nachvollziehen, weil das war auch so, wenn der Tag sich einfach auf die einfachsten Bedürfnisse runterschränkt, so ungefähr so, okay, wo mache ich den nächsten Stopp, wo fülle ich meine Flaschen auf, weil ich brauche trinken, wo esse ich was, damit ich keinen Hungerast bekomme, wo mache ich heute Rast, wo schlafe ich heute, wie weit ist es dann am nächsten Tag, so, das sind ja so die Gedanken, in denen man kreist und man macht sich überhaupt keine mehr Gedanken mehr über die Probleme, die man in dem Sinne eigentlich hat oder über die Themen, die einen eigentlich beschäftigen, beziehungsweise hat man sogar noch eigentlich viel mehr Zeit, um darüber nachzudenken, aber aus einer gewissen Ferne würde ich es betrachten, weil man gerade so auf Durchreise ist. Und deswegen hat mir das immer auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das immer nur so 3-4 Tage waren und nicht länger. Und ich kann das auch nach den 30 Tagen mit dem Ankommen, ich würde das kann ich gefühlt so ein bisschen nachvollziehen, wenn wir eine Grand Tour fahren, also ob es eine Tour de France oder ein Giro d'Italia, dann ist für mich auch immer, es ist so schwer, danach wieder im normalen Leben so Fuß zu fassen, weil das ist so, du bist ja auch da mit deinen 7-8 Teamkollegen für einen Monat, du, so wie dieses Jahr, ich sag mal, der Giro d'Italia ging in Ungarn los, dann fährst du 3 Tage in Ungarn Radrennen, fliegst dann nach Süditalien und fährst dann von komplett Süditalien nach Norditalien hoch und dann verbringst du so 3 Wochen on the road zusammen, so ein Wanderzirkus und Staff und Rennfahrer wachsen total zusammen und das ist dann so ein komischer Moment, wenn dann die letzte Etappe zu Ende ist und dann ist einfach so, ja, okay, tschüss. Und wie so ein Ameisenhaufen oder zerfällt das und jeder setzt sich in verschiedene Autos und alle fahren zu verschiedenen Flughäfen und fliegen wieder zurück. Und dann sitzt man erstmal so auch da. Oder dieses Jahr war es dann so, ich bin am nächsten Tag erst zurückgeflogen und saß dann mit meiner Frau und meinem Sohn in so einem Airport-Hotel an dem Abend und dachte mir auch so, boah, irgendwie ist das richtig strange jetzt gerade so wieder mit meiner Familie, obwohl das natürlich total schön war, meine Familie wieder zu sehen, war das so, okay, das ist jetzt richtig strange, nicht mehr mit meinen Teamkollegen und nicht mehr das Teamstaff, nachdem ich einen Monat mit denen verbracht habe. Und dann ist das auch immer so weg so und dann realisiert man erst so im Nachhinein, wie schön die Reise eigentlich auch war. Und also ich kann das deswegen so nachvollziehen und auch wenn ich dann zu Hause ankomme, die ersten paar Tage fühlt sich das so strange an, wieder im Alltag Fuß zu fassen, so dass man sich, ich meine, wir sind sehr privilegiert bei Radrennen, uns wird ja der Arsch hinterhergetragen und Essen wird gemacht und alles, aber dann ist es wirklich so komisch, wenn man dann im Alltag wieder ankommt und dann so, ja okay, ich muss jetzt irgendwie Brötchen holen, ich muss einkaufen gehen, weil es wird mir ja nicht mehr gemacht, also das ist auch mal voll die Umstellung und das ist ja eigentlich nur ein Monat im Leben, das ist ja gar nicht so lang, wenn man das betrachtet, aber dann ist es doch wiederum sehr lang und man gewöhnt sich total ans Leben.
Werbung. Als wenn so ein Bikepacking-Trip von Hamburg bis hoch zum Nordkap nicht schon krass genug wäre, innerhalb von 30 Tagen über 3.500 Kilometer, Noch beeindruckender finde ich eigentlich, dass Wiebke das in nur einer einzigen Bip-Shot gemacht hat. Wiebke, habt ihr sicherlich mitbekommen, wird von Ryzen unterstützt und sie wollte mit leichtem Gepäck reisen und hatte wirklich deswegen nur eine einzige Radhose, also eine Bip-Shot dabei, nur ein Trikot, sicherlich auch eine Regenjacke. Aber ich meine, das spricht natürlich für die absolute und langlebige und hochwertige Qualität der Ryzen-Produkte. Ich packe euch nämlich jetzt noch einen Link in die Shownotes, auf den könnt ihr mal raufgehen. Denn dort gibt es eine Kollektion von Wiebke. Das heißt, der Link heißt Wiebkes Favorite Pieces. Das ist ihre Kollektion. Klickt gerne mal drauf, schaut euch um. Da zeigt Wiebke eigentlich, wie der Name schon sagt, einfach ihre Lieblingsprodukte. Und nicht nur Wiebke macht der Bikepacking-Trip und das nur in einer Bip-Shot. Genau das gleiche hat ja Jonas Deichmann erzählt, als er letztes Jahr bei mir im Podcast zu Gast war. Er hat eine Weltumrundung gemacht, einmal durch die komplette Welt gereist und auf dem Rad oder ein Triathlon um die Welt gemacht, um ganz genau zu sein. Aber ja, natürlich das meiste der Distanz auf dem Rad und auch er ist nur in einer langen und einer kurzen Hose gefahren, von Ryzen auch, ist ja auch ein Ryzen Ambassador. Also wenn man solche Ambassadoren hat wie Wiebke Lühmann, Jonas Deichmann, André Greipel und alle sagen das gleiche, langlebig, hochwertig, super Qualität, dann kann man dem wirklich vertrauen. Und ja, wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einer Top-Bip-Shot, schaut mal vorbei bei Ryzen. Ich habe natürlich einen Rabattcode für euch noch, 10% gibt es mit dem Code PLANSET. Oder ihr geht einfach auf den Link, der auch in den Shownotes ist, ryzen.net/planset. Dann werden die 10% direkt angewendet, falls ihr was kaufen wollt. Ich kann es euch nur empfehlen. Werbung Ende.
Ja, voll cool. Ich finde es gerade voll spannend, wie du es erzählst, weil ich glaube, dass genau das, dieses Unterwegssein, dieses 100% zugehörig sein zu einer Sache, es ist halt mehr als eine Sache, es ist halt eine keine Ahnung, ganze Lebensinhalt, der da halt jeden Tag ist es irgendwie simpel, aber es ist auch irgendwie mega intensiv. Ja. Und du bist so voll da und hast halt nur das die ganze Zeit so voll präsent. Also du bist an dem Ort und setzt dich mit allem auseinander und dann bist du wieder zu Hause und auf einmal sollst du halt irgendwie funktionieren oder sich irgendwie anpassen. Und ich glaube, das ist eine Sache, ich habe mich vorher halt mega abgestresst, weil ich ja kurz erzählt habe, ich war so viel unterwegs dieses Jahr, irgendwie auf der Suche, immer irgendwie kurz Köln, dann Van, dann Norwegen und irgendwie nur am Rumrödeln, kein richtiges Zuhause haben. Und ich habe mich selber unter Druck gesetzt, dass ich kein Zuhause habe. Und in Norwegen bin ich richtig angekommen, obwohl es ja am Arsch der Welt war. Und dachte mir so, ja, warum stresse ich mich eigentlich so? Warum ist es nicht, also vielleicht ist es eigentlich was ganz Natürliches und was Menschliches, so ein bisschen Nomadentum, wo wir ja eigentlich herkommen auch. Ist auch in dem Buch, was ich vorhin meinte, so ein bisschen die Theorie, dass dieses ganze Häuslichsein vielleicht auch der Ursprung für Krankheiten, Depressionen und Unzufriedenheit häufig sein kann und eigentlich dieses Unterwegssein, Reisen, gerade auch dieses neue Menschen begegnen, wirklich intensiv begegnen, voneinander lernen und miteinander was erleben, dass uns das eigentlich erfüllt als Menschen. Und das hatte ich in Norwegen voll, dieses Gefühl, hey, es ist okay, dass ich gerade kein Zuhause habe. Es ist okay, dass ich unterwegs bin. Und gerade so frei zu sein, ist halt auch mega die schöne Erfahrung und das schöne Erlebnis. Also nichtsdestotrotz, klar, ist halt Familie, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig für mich. Und halt auch das Zuhause haben ist auch was, wo ich nach wie vor halt dran arbeite sozusagen. Aber es ist irgendwie auch in Ordnung, sich so zu... Also ich finde es schön, dass wir darüber reden können, dass es schön ist, unterwegs zu sein oder... dass es nicht immer diese Zugehörigkeit, dass das nicht immer an einen fixen Ort in einer Stadt gebunden sein muss.
Ja, es ist eine sehr interessante Theorie, wenn du das so sagst, weil das macht auch irgendwo Sinn. Also ich kann das, oder ich würde von mir auch sagen, dass ich jemand bin, der sich schnell langweilt. Und mir geht es total so, wenn ich, also man hat ja manchmal auch das Gefühl, dass man in Stress ertrinkt so, das ist einfach so, dass man so viel zu tun hat und dann nervt einen das irgendwie auch und ist dann froh, man abends da ist. Aber ich merke das bei mir, dass es mir eigentlich viel schlechter geht, wenn ich jetzt mal 2 Wochen gar nichts habe, wenn ich 2 Wochen komplett Zeit habe und ich gammel nur zu Hause rum, dann fühle ich mich so unproduktiv und fühle mich so, auch so, also weiß gar nichts mit mir richtig anzufangen und dann immer, und dann summiert sich das in dem, das so, dieses typische, mir fällt jetzt gerade die Decke auf den Kopf, weil ich befinde mich immer am selben Ort, boah, wie langweilig ist mein Leben. Und das, was du sagst, finde ich da,
finde ich das auf jeden Fall sehr spannend und inspirierend, dass so, also ich finde die, ich habe einen guten Freund, bei dem ist es auch so, da finde ich das sehr, sehr interessant, dass der auch sagt, er plant eigentlich nie länger oder er plant sowieso nie weit voraus, nee, der macht irgendwie keine 3, 4, 5 Jahrespläne, der plant eigentlich immer nur so, okay, dieses Jahr ist mein Lebensmittelpunkt jetzt mal hier. Und dann legt er sich für ein Jahr als Lebensmittelpunkt darauf fest. Aber selbst dann plant er eigentlich nicht irgendwie seine Monate durch, wann er macht er wie Urlaub, sondern auch der reist dann auch. Und er weiß auch oft beim Reisen gar nicht so, der hat dann schon seine oder seine Orte im Kopf, wo er irgendwie hin will. Aber wenn man den dann fragt, okay, und wann fährst du da hin? Oder wo schläfst du da? Dann ist auch oft so, ja, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht geplant. Ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich mache das dann kurzfristig. Und ja, ich meine, das finde ich dann sehr lebendig, anstatt so diesen Zwang zu haben, alles durchzuplanen und okay, ich weiß genau, dann bin ich da und an dem Tag werde ich das machen. Also, und ja, wenn du jetzt so, ja, also was du gerade gesagt hast, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass wenn dieses Nomadentum, dass man da als Mensch eigentlich auch so ein bisschen herkommt, dass das vielleicht unsere Wurzeln sind, dass das ja eigentlich Sinn macht, dass das irgendwie so tief in uns verankert ist, so, dass wenn man das dann auf einmal macht im heutigen Leben, und das ist ja sehr gegen den Strom schwimmen, würde ich mal sagen, zu den meisten Menschen, die ja das eben nicht machen, dass man auf einmal sich so, ja, so ein Lebensgefühl hat, was man sonst gar nicht kennt. Ja.
Mhm.
Sehr, sehr inspirierend.
Ja, was halt immer so, das finde ich, eine Schwierigkeit ist, mit diesem planlos, also ich war ja eigentlich auch planlos, nur gesagt Nordcup, ungefähr so 30 Tage. Ich habe die Tagesplanung nie gemacht, also die feinen Planungen. Ich habe wirklich auf Komoot jeden Tag geguckt, wo fahre ich hin ungefähr. Und bin dann halt so weit gefahren, wie ich konnte und habe dann halt spontan entschieden, wo ich bleibe. Aber was mich stresst, sind die Fragen vorher. Also wie geht deine Strecke? Was planst du? Wie hast du das alles organisiert? Also im Vorhinein haben mich schon Leute mit Fragen gelöchert, die ich halt echt nicht beantworten konnte. Und jedes Mal zu sagen, ich weiß es nicht, ich fahre einfach mal los, ich gucke, was passiert. Und genauso, also 2019 habe ich meine allererste Radreise durch Südamerika gemacht und bin einfach nach Kolumbien geflogen, ja. Hatte auch keinen Plan. Und ich habe nur einen Plan gemacht, um Leuten was zu erzählen zu können, ja. Die mich fragen, hast du einen Plan? Weil wenn du dann sagst, du fliegst nach Südamerika und hast keinen Plan, denken alle, du bist mega verrückt.
Ja, ja, ja.
Dann habe ich einfach random gesagt, ich fahre nach Lima. Aber ich bin nie nach Lima gefahren. Also ich habe dann am Ende was ganz anderes gemacht und es war viel cooler.
Die Leute zu beruhigen, ja.
Ja, um Leuten vorher zu sagen, ich habe einen Plan. Aber eigentlich ist es so absurd und man kann einfach sich die Freiheit lassen, auch zu sagen, ich habe noch keinen Plan. Ich finde es super wichtig, einfach keinen Plan zu haben. Und ja, am Ende geht es schon irgendwie aus und du hast halt immer was zu tun und man findet halt so viel Energie jeden Tag und da braucht man sich nicht noch extern motivieren mit irgendwelchen absurden Zielen, die man sich setzt, einfach nur, weil das Leute befriedigt, die halt eh keinen, auch selber keinen Plan haben und nur so tun wahrscheinlich.
Ja, ich habe doch zwei Fragen zu deinem Bikepacking-Trip in Norwegen. Der erste war, du hast ja dann erzählt, dass, also erstmal war die Frage, wie lange war deine Freundin Fabi eigentlich dabei? War die komplette Zeit dabei oder?
Ah nee, die war nur 4 Tage dabei zum Schluss.
Nur zum Schluss.
Die ist sehr busy. Genau, also ist gekommen und dann hatten wir quasi 4 Nächte und 4 volle Drehtage. Und das, genau. Am Anfang war sie da, ich bin bei ihr gestartet zu Hause in Hamburg, die wohnt in Hamburg. Und dann habe ich unterwegs so mit ihr Kontakt gehalten und halt selber mit der GoPro gefilmt und dann war sie zum Schluss da. Es war die ganze Zeit der Plan.
Okay, und wie bist du da nach Hause gekommen, als du dann Fabi weggebracht hattest zum Flughafen? Wie bist du da nach Hause gekommen?
War ja ganz praktisch, weil Fabi hat leider nicht die Möglichkeit gehabt, mit dem Fahrrad mich zu begleiten, sondern ist mit dem Auto mitgekommen, mit dem Mietwagen. Der musste dann vom Nordkap nochmal zurück nach Tromsø. Sie ist aber aus Alta geflogen. Es waren dann halt nochmal 300, 400 Kilometer im Auto für mich alleine. Also ich habe Fabi nach Alta gebracht und bin dann mit dem Auto bis Tromsø gefahren und bin dann von Tromsø tatsächlich noch mit einem Zwischenstopp in Innsbruck, also ich bin gar nicht nach Hause geflogen, ich habe noch eine Woche dran gehängt sozusagen und bin dann noch von Innsbruck zurück nach Freiburg in einer Woche mit Stopps überall und Leute besucht und Freunde gesehen und Schwester gesehen und Bruder gesehen und dann Freiburg und dann habe ich so ganz leise, hallo, ich bin wieder da und dann bin ich aber gleich wieder weiter, weil wieder ganz viele Events waren.
Ja. Ach krass, ja.
Ja.
Und ja genau, okay, die Frage fällt mir gerade noch spontan ein. Wahrscheinlich war ja dann auch, wenn du Juli, August da warst, da ist ja nur für 2, 3 Stunden die Sonne untergegangen, oder?
Ja, also je nachdem, wenn es regnet, dann wird es schon dunkel. Aber ja, es war krass. Eine Nacht war tatsächlich so ein ewig langer Sonnenuntergang. Ich bin um eins nochmal aus dem Zelt, weil ich aufs Klo musste. Und da war immer der Himmel noch, immer noch rot.
Ja, das war krass. Ich weiß auch noch, als letztes Jahr da die Arctic Race of Norway war, bin ich auch angekommen und war dann auch irgendwie gar nicht, oder hab noch einen Film geschaut und hab irgendwie die Zeit vergessen. Dachte mir so, okay, ja, ist ja auch noch hell. Und ich hatte es halt auch gar nicht so im Kopf, dass ich so weit nördlich bin. Und ich gucke dann irgendwann auf die Uhr und denke mir so, hä, wie, ist es jetzt gleich 11:30? So, es ist ja noch wirklich tageshell, also ist ja nicht mal,
macht was,
nicht mal Dämmerung oder so. Du bist voll wach die ganze Zeit. Ich hatte da wirklich Probleme einzuschlafen abends, einfach weil es so, weil du, der Körper war so, nee, ist noch, also als wenn halt 15 Uhr mittags ist. Und dann denkst du dir so, ja gut, jetzt, ich gehe jetzt nicht schlafen.
Ja, ich bin auch einmal in so eine doofe Situation gekommen, weil, also ich war dann abends hungrig, um 8:30, habe ich dann noch einen Döner, also so ein Falafel-Ding gegessen. Und saß dann da noch, da war WLAN, deswegen saß ich dann da noch ein bisschen und dann haben die mich halt schon rausgeschmissen um 9:30. Da so, okay, es ist noch übel hell draußen und bin dann halt um 9:30 noch weitergefahren und bin dann zur nächsten Fähre noch gekommen, die ich gerade verpasst hatte und dann ging die nächste Fähre erst irgendwie um 11:00 und dann war es halt wirklich, dann hat es angefangen zu regnen und dann war es auf einmal mega dunkel. Ja. Und dann habe ich gecheckt, scheiße, es ist 11:00, ich sitze noch auf dem Fahrrad, was mache ich hier? Ja. Und dann war die Situation mit der Bushaltestelle. Also es war dann halt echt, dass du halt so drüber bist irgendwie, weil du das Gefühl hast, du könntest ewig fahren, es wird halt nie dunkel, aber eigentlich ist nicht schlau. Hab dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann nicht immer bis 11:00 fahren, dann komme ich halt auch nicht morgens hoch. Ja, muss man echt sich dann irgendwie dran gewöhnen erstmal.
Und jetzt wirklich die letzte Frage dazu, hast du noch mit Menschen Kontakt, die du dann, wenn du gerade gesagt hast, du hast ja mehrere Menschen auf dem Weg auch getroffen, auch die noch sogar noch viel längere Trips da gemacht haben oder auch allgemein jetzt vielleicht gar nicht nur auf den Norwegen-Trip bezogen, sondern auch bei vorherigen Bikepacking-Trips. Die Leute, die du da triffst, sind das wirklich dann in dem Moment so, ja, Seelenverwandte nenne ich es jetzt mal, die man dann für einen Moment trifft, man macht das Gleiche, man hat oder man versteht sich gut, oder ist es auch so, dass du dann wirklich mit denen vielleicht Nummern austauschst oder irgendwie auf Social Media dann Kontakt hältst?
Ja, Social Media ist da mega cool, finde ich, weil da kannst du echt einfach dranbleiben, was die machen. Also ich würde fast sagen, die Hälfte der Leute, die ich getroffen habe unterwegs, sind noch weitergefahren. Also die sind oben umgedreht und dann durch Finnland zurück oder so. Also es waren echt viele, die noch was dranhängen, die noch nicht bereit sind, nach Hause zu gehen. Also auf jeden Fall über Social Media probiere ich immer, auch wenn ich jemanden nur kurz auf der Fähre getroffen habe, habe ich gleich gefragt, hier, wie heißt du auf Instagram? Lass uns connected bleiben, weil... Ja. Wenn ich vorfahre oder du vorfährst, dann können wir uns halt noch Tipps geben. Also manchmal sind Straßensperrungen und dann fährst du irgendwo in eine Sackgasse rein und musst wieder zurück oder Baustellen, kommt man da durch, muss man außen rumfahren. Also wir sind halt, also das ist das Coole am Bikepacking. Es war in Südamerika noch viel, viel extremer, in Norwegen nicht so sehr, dass es eine Community gibt und man sich gegenseitig hilft und ohne, dass ich nachfrage, gibst du mir Tipps, wenn du merkst, okay, das macht jetzt Sinn, dass die ist hinter mir, die ist vor mir. Dann tauscht man sich halt aus und auf jeden Fall, also ich bin, glaube ich, relativ offen, also ich erzähle gerne, ich lasse Leute auch gerne irgendwie so ein bisschen, also wenn man zusammen fährt, dann kann man sich auch zusammen einen Schlafplatz suchen, also sehe ich halt jetzt nicht, dass man dann irgendwie getrennte Wege gehen muss am Ende vom Tag und dann hast du halt schnell schon so eine kleine Reisegruppe und bist halt dann schon irgendwie ein paar Tage unterwegs und ich halte gerne den Kontakt, natürlich ist Zeit begrenzt und man kann nicht mit zig Leuten Kontakt halten, aber auf jeden Fall, also ist voll cool, da dran zu bleiben, sowohl wenn man sich nur einen Tag gesehen hat, als auch wenn man mal 2 Wochen zusammengefahren ist.
Ja, wir haben jetzt echt wirklich schon sehr intensiv und länger über den Bikepacking-Trip gesprochen. Aber was ich eigentlich, oder lass uns mal jetzt wirklich harten Cut machen und mal ganz an den Anfang gehen, wie dir überhaupt so diese Passion zum Radfahren gekommen ist. Wie war dein, das ist eigentlich nämlich mal so die Anfangsfrage überhaupt bei neuen Gästen. Aber jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört, was du alles so erlebst und wie sehr du dafür brennst. Aber Wo ist der Funke? Wo ist der Funke entstanden, der dieses Feuer bei dir entfacht hat zum Radfahren an sich? Was war der ausschlaggebende Grund? Wann ging es los? Erzähl mal.
Ja, war auf jeden Fall ein sehr prägendes Erlebnis für mich, bei meinem allerersten Radrennen zuzuschauen. Damals habe ich in Göttingen gewohnt, bei der Tour de Energy habe ich zugeschaut. Und da habe ich zum allerersten Mal Frauen auf Rennrädern gesehen und die sind so an mir vorbeigerauscht. Und ich habe mich vorher nie dafür interessiert und ich fand es irgendwie auch voll gar nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Aber als ich halt die ersten Frauen gesehen habe, dachte ich mir, boah, krass, die sehen richtig cool aus und die sehen aus, als hätten sie eine richtig geile Zeit gerade. Also ich habe richtig das Feuer irgendwie in ihren Augen gesehen, als sie da durch so einen Kreisverkehr gebrettert sind, so voll drüber. Und das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick und ich dachte so, boah, ist jetzt schon ein bisschen crazy, wem soll ich das erzählen? Und dann hatte ich das irgendwie als allererste Person meiner Mama erzählt, weil ich noch nie so viel Geld ausgegeben habe für ein Hobby. Also ich habe vorher Fußball gespielt und bin halt so Halbmarathon gelaufen. Und dann habe ich Mama gefragt, so, ist das okay, wenn ich 600 Euro für ein Fahrrad ausgebe? Damals haben das Fahrräder noch gebraucht, gekostet. Und dann meinte sie, ja klar, mach das doch. Und wenn es dir nicht gefällt, verkaufst du es halt wieder. Und dann habe ich mir das allererste Rennrad gekauft und konnte das dann halt ausprobieren für mich und bin dann erstmal überall damit hingefahren und habe es auch mit ins Erasmus-Semester genommen und war dann halt schon so ein bisschen immer dann mit unterwegs und das war halt irgendwie so cool. Also der Step von Stadtfahrrad zu Rennrad ist halt enorm und das hat mich wirklich überzeugt. Also Rennradfahren war für mich mega die Freiheit.
Ja, und wie du, und dann hast du die Leidenschaft entdeckt. Und ich sag mal, wenn man jetzt ja auf dein Profil geht, steht ja da Triathletin und Bikepacking. Über das Bikepacking haben wir schon viel geredet.
Ja, Triathlon. Stimmt.
Was ist mit dem Thema Triathlon oder so? Wie ging es dann weiter? Hast du einfach, ist immer, ja, ich meine, Bikepacking ist ja auch eher ein Lebensgefühl, wie wir gerade schon jetzt wirklich lange drüber geredet haben. Hast du dann Wettkämpfe auch gemacht? Egal, ob das jetzt Radrennen waren oder ob es dann Triathlon war. Wie ging dein Weg weiter? Und also wann war das überhaupt? Wann hast du eigentlich angefangen, um da auch mal eine zeitliche Komponente mit reinzubringen?
Ja, eigentlich alles gar nicht so lange her. 2016 saß ich zum ersten Mal auf dem Rennrad.
Mit 22. Okay, und dann, wie? Und wie ging es dann weiter, mit, wenn da steht Triathlon zum Beispiel? Oder?
Ja, das ist eigentlich so ein bisschen eine traurige Geschichte. Ich habe jetzt länger keinen Triathlon mehr gemacht. Ich war auch ewig nicht schwimmen. Aber genau, beim Triathlon ging das dann halt alles los, auch in Göttingen, als ich aus dem Erasmus wiedergekommen war. Ich hatte im Erasmus, das einzig Sinnvolle, was ich im Erasmus gelernt habe, war die Rollwände. Da war so ein Fitnessstudio mit Schwimmbad und dann habe ich die Rollwände gelernt und konnte die und dachte dann voll selbstbewusst, jetzt gehe ich zum Schwimmverein. Und wollte eigentlich zum Schwimmverein, um halt weiter die Rollwände zu üben. Und das war dann Triathlonverein.
Ach krass.
Und dann bin ich da halt reingerutscht ins Wettkampfteam, Landesliga in Niedersachsen und das hatte voll Spaß gemacht. Also ich bin Teamspielerin, Teamplayerin und wollte auf jeden Fall, also für mich ist Triathlon im Team, in der Liga ein ganz anderes Game, als so alleine auf der Langdistanz zu kämpfen. Ich mache das halt eigentlich eher für die Mädels, fürs Gefühl, fürs zusammen auch was erreichen, für die zusammenwachsen und auch dieses, ja, es ist einfach ein geiles Gefühl, mit einem Team am Start zu stehen und bin dann halt auf die Sprintdistanz gegangen und kam eigentlich eher so aus dem Laufen. Schwimmen war immer so ein bisschen schwierig und dann konnte ich halt zum Schluss immer noch alle einsammeln, hatte viele kleine Erfolgserlebnisse und habe mich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt im Triathlon, immer im Sommer mit denen unterwegs zu sein. Und jetzt, weil ich halt so viel unterwegs bin und so viel umgezogen bin und noch ein bisschen auf der Suche bin, habe ich gerade keinen Verein und würde es halt wieder aufnehmen, sobald ich ein Zuhause habe und wieder ein Team habe und einen Trainingsplan und eine Gruppe.
Okay.
Dann mache ich das wieder, aber im Moment ist halt Radfahren irgendwie am entspanntesten und jetzt mich da irgendwie abzustressen mit Laufintervallen oder Schwimmen, also immer irgendwo anders sich ein Schwimmbad organisieren, ist nicht so easy, deswegen pausiert es gerade so ein bisschen, aber ist schon eine große, große Leidenschaft oder da habe ich auf jeden Fall diesen Ehrgeiz und dieses Wettkampfding auch sehr lieben gelernt.
Ja, man liest ja auch, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass da steht, leidenschaftliche Triathletin und liebt vor allem die Bikepacking-Abenteuer. Und ich bin wirklich verblüfft, wenn du sagst, dass vor 6 Jahren, das ist ja wirklich nicht allzu lang her, dass er es angefangen hat und mittlerweile hast du dein Studium als, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, extra Wirtschaftspädagogik abgeschlossen. Und arbeitest ja auch nicht umsonst bei Wisen im Marketing. Wisen ist ja auch einer deiner Partner, du hast ja auch mehrere Partner mittlerweile aufgebaut, hast gute Social-Media-Kanäle, bist Social-Media-affin. Also wie kam so also wie kam das auch zustande, dass du dann auch gemerkt hast, okay, ich habe da nicht nur Bock auf etwas und mache das, sondern ich nehme auch die Leute so ein bisschen mit auf meinem Weg auf Social Media und das scheint ja auch sehr, sehr gut zu klappen. Also du hast ja viele Follower und die Leute mögen das ja, was du machst und folgen dir gerne, wenn ich das so mal aus der Ferne richtig einschätze.
Ja, irgendwie kam das sehr organisch und sehr, also ich habe immer schon ganz gerne geschrieben, war früher so in der kreativen Schreiben-AG in der Grundschule und habe halt gerne irgendwie genau Fotos gemacht, immer auch schon mit Fabi, die kenne ich auch schon ewig, also die Freundin aus Norwegen. Wir haben immer schon für Facebook damals irgendwie rumfotografiert und dann kam halt irgendwann Instagram und ich war ja auch gleich mit dabei, habe mich da gleich angemeldet und von vornherein ein öffentliches Profil. Ich weiß nicht, habe da irgendwie keine Angst, das zu teilen oder so. Und hatte dann die erste Bikepacking-Reise in Südamerika auch über Instagram dann probiert, Leute zu finden, die auch da sind. Und aber auch mit dem Hintergedanken, dass ich, wenn ich das da teile, meine Oma hat ein Tablet, die kann das auch sehen, da muss ich dir nicht immer E-Mails schreiben und die Fotos, die kann sich halt jeder angucken, der da halt irgendwie interessiert ist. Und ja, dann habe ich das über Instagram so ein bisschen dokumentiert. Damals, weiß nicht, waren Stories halt neu. Ich glaube, es gibt so 20 Stories aus Kolumbien. Also jetzt mache ich jetzt 20 am Tag, ja. Gefühlt. Damals war das irgendwie so ab und zu mal, ach ja, hier bin ich. Genau, und da ging das halt irgendwie los und es hat wirklich für mich einfach Spaß gemacht, das zu dokumentieren, eigenes kleines Fototagebuch zu führen, immer so ein bisschen das einzufangen mit Videos und Fotos, was da passiert. Und dann bin ich da dran geblieben und habe halt, ich glaube, nach Südamerika hatte ich 8000 FollowerInnen. Es war voll krass für mich.
Ja,
und dann habe ich so ein bisschen weitergemacht und immer, ja, bin dann in ein Gravel-Team gekommen, habe das so ein bisschen dokumentiert. Dann über den Bike-Sponsor, den ich jetzt habe, mit Villiers, bin ich auch sehr, sehr happy und kann da halt irgendwie ein bisschen weitermachen. Und so kommt dann eins zum anderen. Ich mache das wirklich einfach, weil es mir Spaß macht. Und jetzt aktuell die größte Motivation ist, andere Mädels dafür zu begeistern auch und wirklich so zu zeigen, hey, du musst kein Vollprofi sein, um halt Spaß zu haben. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Ich glaube, einfach ganz viele Leute können Radfahren nicht schätzen, weil sie noch nie auf einem Rad gesessen haben, was richtig für sie ist. Und diese Freiheit dann am Ende zu erleben, weil wenn du halt irgendwie Schmerzen hast oder Angst hast, weil du vielleicht umfällst, wenn du eingeklickt bist oder whatever, muss halt nicht sein. Du kannst echt einfach so das zu deinem Ding machen und das hat irgendwie, ja, macht mir Spaß und seitdem hänge ich da so ein bisschen drin und spiele das Insta-Game gerade oder kann das halt irgendwie nutzen für, so für ja, meine Projekte ja. Und freue mich halt einfach da ein bisschen mehr Präsenz und auch authentische Einblicke ins echte Bikepacking-Leben und nicht nur krasse Bilder, sondern
ja. Ja, du ich glaube, du inspirierst ja auch wahrscheinlich viele einfach auf deinem Weg, weil wenn ich das eine junge Frau, die einfach mal macht, und wir haben jetzt wirklich schon lange über Bikepacking geredet, aber auch als ich meine Notizen hier gemacht habe, war ich wirklich verwundert und dachte mir, okay, krass, weil das war ja nicht nur jetzt so Norwegen, wo man noch sagt zum Nordkap, okay, ist schon eine krasse Sache, du hast es gerade schon erwähnt, einfach mal nach Kolumbien geflogen und wenn das hier richtig ist, was bei mir steht, hast du ja auch schon Bikepacking in Argentinien, Peru, Chile, Mexiko, da warst du schon überall mit dem Bike unterwegs und das ist ja nicht normal, also nicht normal, nicht negativ gemeint, aber das ist ja schon was Besonderes, dass man als junge Frau irgendwie vor 6 Jahren das Rad erst für sich entdeckt und dann sagt, okay, Bikepacking ist voll mein Ding, da fühle ich mich am Leben, es macht Spaß und dann einfach macht, du fliegst einfach in andere Länder, nimmst dein Rad mit, machst da Bikepacking-Trips und ich schätze mal, dass das ja einfach viele, die sich das vielleicht nicht trauen, die da mal dir gerne folgen, weil du das so ein bisschen vorlebst und du die damit inspirierst, also kannst du auch da gerne noch mal ein bisschen was von erzählen, wie, also ich habe jetzt gerade die ganzen Länder aufgezählt in Südamerika, wo nimmst du den Mut her, einfach so zu sagen, so okay, zack, ich fliege jetzt da runter, ich mache das jetzt einfach?
Gute Frage, wo nehme ich den Mut her? Ich glaube, das ist so die, ich probiere realistische gute, aber realistische Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich sage, ich fliege jetzt nach Kolumbien, dann sage ich halt nicht, ich fliege nach Kolumbien und reiße da jetzt alles ab und heiz da für x Wochen durch die Gegend, sondern ich gehe erstmal hin und gucke mir das an. Nehme mein Rad mit und I'm ready. Und dann geht's halt los und ich schaue halt, was mich erwartet, weil ich kann es ja nicht wissen, wenn ich es noch nie gemacht habe. Und das war tatsächlich die, also ich bin erst nach Mexiko geflogen zu meiner Cousine, die da gelebt hat zu dem Zeitpunkt, und dann von Mexiko nach Kolumbien. Und da bin ich dann quasi gestartet alleine. Und ich habe einfach eine offene Erwartungshaltung, glaube aber auch ein großes Urvertrauen, dass die Menschen im Grunde gut sind und hilfsbereit. Und das war immer so. Ich habe gar keine schlechte Erfahrung gemacht und super, super im Gegenteil. Offenherzige, liebevolle, interessierte, respektvolle Menschen überall. Da auch sehr, sehr, sehr schöne Begegnungen gehabt. Und das dann einfach auszuprobieren. Also so der erste Schritt ist, glaube ich, das Schwierige, dahin zu fliegen. Aber das ist ein geiles Gefühl, weil du bist halt so wach und so präsent und vor Ort. Und es macht einfach Spaß, sich das alleine ohne große Erwartungen und ohne viel Planung. Weil wenn ich alles genau geplant habe, dann nehme ich mir ja auch diese ganze Spontanität oder Offenheit für das, was da passiert. Und ich will das echte Leben erfahren, das zwischen den Touri-Highlights stattfindet, in den Restaurants essen, in denen die Locals essen und nicht da, wo die Touris ihre, keine Ahnung, Baked Beans oder was auch immer. Genau, und das habe ich einfach ausprobiert und habe immer gedacht, okay, wenn es mir nicht taugt, ich fliege einfach wieder nach Hause. Ich habe immer genug Geld auf dem Konto, dass ich jederzeit nach Hause kann. Und ich kann immer nach Hause. Ich habe zu Hause meine Eltern, meine Schwester, mein Bruder. Ich werde überall mit offenen Armen empfangen. Das ist ein super schönes Gefühl, das zu wissen. Und das stärkt mich auch. Und gleichzeitig verlasse ich auch halt einfach sehr, sehr gerne das Nest und schaue dann mal, was passiert. Und in Südamerika gibt's eben, habe ich vorhin auch ganz kurz erwähnt, so eine krasse Community. Da gibt's echt Leute, die haben ihr ganzes Haus leer stehen und warten, dass du vorbeikommst mit deinem Fahrrad. Das nennt sich Casa de Ciclista. Leute, die echt dafür leben, dass Fahrradreisende bei ihnen vorbeikommen, weil sie einfach so überzeugt sind von dieser Art zu reisen. Und da gibt's ein ganzes Netzwerk in Südamerika und das hat mir vorher keiner gesagt. Das habe ich dann halt unterwegs
wusste ich auch bis jetzt gerade nicht,
gelernt. Und das war halt total voll die schöne Erfahrung. Ja, und dann hat es halt einfach Spaß gemacht. Und dann bin ich von Kolumbien nach Peru und von Peru nach Bolivien, Chile, Argentinien, Brasilien, noch so eine kleine Ecke. Aber dann auch zwischendurch per Anhalter und mit dem Bus. Also nicht versteift auf Rennrad fahren, auf Gravel fahren, sondern eher so, ja, ich gucke einfach mal, wie ich am besten vorwärts komme. Und mit einer großen Offenheit, aber auch irgendwie im großen Vertrauen in alles.
Ja, das ist wirklich eine inspirierende Geschichte und ich finde es wirklich richtig, richtig cool, dass du es machst. Und wir reden wirklich jetzt schon eine knappe Stunde. Die Zeit ist gefühlt für mich verflogen. Aber eine Sache, über die ich auf jeden Fall noch mit dir sprechen will, ist, du hattest es gerade auch schon mal erwähnt, dass du vor allen Dingen auch Frauen davon inspirieren willst oder ja, dass du dir, sag ich mal, mit demselben Funke oder demselben Feuer, was in dir für das Radfahren oder das Bikepacking an sich brennt, dass du das auch gerne weitergeben willst, weil du einfach denkst, dass viele, viele Frauen oder auch an sich, egal ob Männer oder Frauen, Menschen einfach, wenn sie sich mal auf ein Rad setzen, was gut fährt, was auch angenehm ist von der Position her und so, dass wahrscheinlich viele direkt mit diesem Sport in sich verlieben würden. Und aber gerade weil du vor allen Dingen auch Frauen inspirieren willst, hast du, wenn ich mich richtig informiert habe, bist du nicht nur Teil, sondern sogar Gründerin des Kollektivs The Women All White, hast du gegründet. Mhm. Erzähl doch mal davon, erklär uns das mal.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wir haben uns vor einem Jahr gegründet und kennen uns seit 2 Jahren. Es ist so ein Corona-Baby im Prinzip mit mir und noch 7 super, super tollen Frauen, die auch alle irgendwie Langdistanz, Bikepacking, Gravel, alle machen irgendwie was anderes. Auch ja aus der Fixie-Szene mit Johanna Jahnke und halt, keine Ahnung, Brompton-Ambassadorin Jule Schumacher und Ex-Mountainbike-Profi Jule Wagner und so. Also jeder hat irgendwie so seinen Bereich. Genau, da sind noch Steffi und Eva und Marie und Sandra, um jetzt alle mal zu nennen. Alle sitzen auch irgendwo anders in Deutschland und uns verbindet halt einfach diese Grundüberzeugung, dass Radfahren für alle da ist und dass gerade unterrepräsentierte Gruppen mehr gesehen und gehört und auch verstanden werden wollen und zugehört werden sollten. Und gerade für diese, also nicht nur Frauen, sondern auch inter, nicht-binäre, trans, agender-Personen, wollen wir einfach eine Plattform oder haben wir eine Plattform geschaffen, wo man sich austauschen kann und auch im Prinzip mit dem großen Ziel der Informationsweitergabe, also unabhängige BIP-Tests zum Beispiel, ist jetzt gerade heute der Artikel online gegangen, oder ja, einfach mal zu schreiben, was sind eigentlich die Vorteile von flachen Pedalen im Vergleich zu Klickpedalen, oder einfach so Themen, die vielleicht für manche absurd sind, aber für viele, also ich bekomme halt einfach ganz viele Fragen und dann denke ich mir, bevor ich jetzt 10-mal die gleiche Frage beantworte, nehme ich das und mache da einfach einen großen Artikel draus und kann dann viel mehr Leuten das Wissen, was ich habe und die Erfahrungen weitergeben, plus diese Perspektive als Frau irgendwie permanent dem, was ich ja auch eigentlich für alle uncool ist, wenn man sich halt immer so korrigiert fühlt oder gemansplained fühlt oder irgendwie unwohl fühlt einfach. Also das ist ja was, wo wir eigentlich alle am Ende auch mit zu tun haben, dass wir uns alle wohlfühlen wollen. Und ich glaube auch ganz fest, und die anderen auch, dass wenn Events diverser werden, also wenn es bei Rad-Events mehr Frauen gibt und mehr irgendwie Offenheit und mehr Inklusion und sich alle wohlfühlen, dann ist es für alle cooler.
Voll.
Müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist, wir wissen, also es ist halt einfach dieses Gefühl, dass alle willkommen sind und dass es irgendwie cool, es wird einfach cooler dadurch. Das Fahrradfahren, die Szene wird halt irgendwie bunter und da wollen wir ein bisschen Teil von sein, also nicht nur so Spiegel, sondern auch aktiv mitgestalten und auch irgendwie unterstützen, wenn jetzt jemand auch Veranstalterinnen oder ProduktherstellerInnen oder wie auch immer, einfach da so ein bisschen Awareness zu schaffen für das Thema.
Finde ich sehr, sehr gut. Also ich habe ja auch mit Tanja den Parallelwelten-Podcast, wo es genau auch darum geht, natürlich ein bisschen spezifischer noch um das Thema Profiradsport, Männer und Frauen verglichen, aber ich habe ja auch den sehr, sehr guten Vergleich, wenn ich mit War, wo ich ja Teil von bin, wenn wir da Events machen, wo wir auch sehen, dass es irgendwie seit 2020 stetig bergauf geht, also mit der Frauenquote, aber natürlich auch immer noch oft so 80-20, so also 80% Männer, 20% Frauen. Und wenn man zum Beispiel so ein, wir haben letztens so Hookie Rides gemacht, also wirklich für Anfänger, einfach mal erste Mal in der Gruppe fahren, und da war es zum Beispiel 50-50, was uns total gefreut hat, ja. Weil man auch einfach sieht, wie viel Frauen anfangen, und du merkst, genau das, was du gerade gesagt hast, also du, das tut allen gut, und wir freuen uns ja auch alle, wenn es deutlich ausgeglichener ist, als wenn da, ja, so dieses typische Bild, was wir, das ist eigentlich auch ganz oft Thema hier im Podcast, dass so dieses typische, wenn irgendwie, wenn man mit 10 Leuten sich trifft und fährt, dass immer 8-9 Männer dabei sind und dann eine Frau, und das muss dann irgendwie die Hartgesottene sein, die sich die Sprüche von den Typen anhören muss, so, ja. Was halt so, ja, einfach so ein bisschen ein altes, ein uncooles Bild ist, und finde ich auf jeden Fall cool, dass ihr da das gegründet habt, packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes, kann man sich, sollte man sich mal anschauen, und finde ich sehr, sehr gut, dass ihr das macht. Freut mich sehr, weil das tut der Radszene, das kann ich wirklich sagen, bei jedem Event oder umso länger ich dabei bin, muss ich sagen, dass es ja einfach dem Radsport sehr, sehr gut tut, dass die Frauenszene immer mehr, oder nicht nur immer mehr, sondern einfach die Bühne bekommt, die sie verdient. Und das ist sehr, sehr schön. Und ja. Noch, also du kannst gerne noch dazu was sagen, wenn du was,
ja,
sagen willst.
Ja, es macht halt ultra Spaß. Also ich mache das gar nicht aus so einer selbstlosen, keine Ahnung, Nächstenliebe, sondern es ist einfach geil. Und es ist halt krasser Austausch immer wieder. Also ich nehme so viel mit von dieser Gruppe und kann so viel zurückgeben. Und das ist halt das Schöne irgendwie. Ich glaube, das ist das beste Gefühl. Und wenn man dann halt auch, also immer wieder, ich habe schon das Gefühl, auch halt echt durch dich, durch deinen Podcast, durch andere große Stimmen, die auch das Thema einfach ansprechen, es ist einfach cool, so von der Einstellung her und von dem Mindset her, dass man das pusht, und ich glaube, an allen Ecken und Enden kann man da ganz viel machen, und ja, wir haben da halt voll Bock drauf und machen das einfach voll aus Überzeugung, und umso schöner, dass das halt auch gar nicht dieses Gegeneinander, also es ist halt überhaupt ist gar nicht ein Kampf gegen Windmühlen, sondern es ist einfach ein Miteinander, und weil wir Bock haben.
Ja, das ist schön. Ja, und genau, und ich wollte gerade sagen, dass, also das ist ja auch irgendwie auch, ich merke das ja auch, ich mache das ja auch nicht irgendwie, weil das Vogue ist oder weil man sich irgendwie gut darstellen will, sondern weil ich auch merke, wenn wir Events oder Whites machen oder wenn ich mit Tanja spreche, dass Tanja natürlich auch als Frau viele Dinge nochmal anders sieht und mir einen ganz anderen Blickwinkel gibt, und ich mir dann auch denke, ach krass, aus der Sicht habe ich das noch nie gesehen, aber stimmt ja total, warum war ich da bis jetzt blind für, und jetzt macht das total Sinn. Und oder wenn man natürlich auch manche manche Dinge kann ich ja auch gar nicht so nachfühlen, die mir dann erklärt werden. Und dann denke ich so, ja, okay, macht total Sinn, was du gerade sagst. Und dann lernt man ja auch wieder selber was dazu, was einfach voll gut ist und was dann auch ja die Szene wieder noch größer und willkommener macht. Und man, ja, wie du eigentlich gerade gesagt hast, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander. Und ja, das so, das ist auch ganz oft Thema im Podcast, dass nicht irgendwie jeder für sein Stückchen Kuchen kämpft, dass das größer wird, sondern dass man irgendwie, wenn man sich alle die Hände geben und man backt zusammen einen viel größeren Kuchen, um mal in der Bildsprache zu bleiben, dass es dann viel, viel, viel mehr Sinn macht und einfach der Szene natürlich auch gut tut, wenn die bunt ist und wenn die divers ist.
Ja, voll der Prozess einfach, ja, auch. Voll, und es ist auch voll okay, Fehler zu machen natürlich, und weiterzulernen, ja, und weiterzulaufen und auszuprobieren, ja, und eben, also ich glaube, Lernen macht halt Spaß, ja, irgendwie, und wir tauschen uns auch immer aus und ich lerne jedes Mal. Ja, es ist voll, voll spannend.
Ja, ja. Ja, nee, und also da soll sich auch niemand auf den Schlips getreten fühlen, aber die Radszene ist ja auch schon noch, wenn man 5 Jahre zurück schaut, so ein bisschen etwas älter, auch noch ein Wohlstandssport, viele ältere weiße Männer, um es jetzt mal so zu sagen, machen diesen Sport, und dann ist natürlich auch schwer, irgendwie so mit so einer Zielgruppe neue Themen aufzubrechen. Und wenn man sich schaut, was das für eine Entwicklung genommen hat, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, wie dass die Zielgruppe jünger wird oder dass Radsport an sich die Gruppe einfach jünger wird, viel mehr Frauen dazu kommen, es diverser wird, ist, und dadurch wird es ja auch wieder cooler. Also das ist ja genau das, was ich dass man, finde ich, gerade durch Corona merkt, dass so viele neue Leute dazukommen, die diesen Sport wieder cool machen. Und das ist einfach eine ganz andere, ja, ganz andere, also auch ich als Radprofi merke, dass es einfach ganz anders angesehen wird heutzutage, wenn man Radprofi ist, dass es nicht irgendwie nur noch auf Profisport begrenzt wird, sondern so, ah ja, okay, okay, du fährst Rad, wie cool, was fährst du für ein Rad, fährst du in der Stadt? Also dann geht es auch gar nicht immer nur darum, irgendwie was für Profirennen man fährt oder was auch immer, sondern es ist einfach wieder cooler, dass man Rad fährt. Also es ist eine ganz viel größere Akzeptanz in der breiten Masse dafür da.
Auch ein Lifestyle geworden. Ja,
voll, voll. Und das ist echt schön.
Mm, ja, voll. Also ich finde es auch echt cool, immer dabei zu sein, immer so unterwegs Leute zu treffen und immer wieder neu. Und jeder kann halt mitgestalten und jeder ist irgendwie Teil davon.
Unterwegs neue Leute kennenlernen ist ein sehr guter Stichpunkt. Das bringt mich nämlich zu meinem letzten Thema. Das ist der Horizon Van. Du hast schon gesagt, du arbeitest ja bei Horizon auch. Was hat's mit dem Horizon Van auf sich?
Ja, ich habe dieses Jahr im Juni und Juli, ganz kurz vor Norwegen noch, also quasi 2 Monate, war ich on Tour mit dem Horizon Van und bin einmal im Uhrzeigersinn durch ganz Deutschland gefahren und habe mich sehr gefreut, dass fast 50% Frauen dabei waren bei meinen Rides. Also ich habe quasi in 23 Städten öffentliche Rides angeboten. Dann gab es vorher Kaffee und ein bisschen gequatscht. Und dann sind wir für 2 Stunden im Schnitt immer zusammen gefahren in einer großen Gruppe. Auch ganz bewusst Einsteigerinnen freundlich und genau mit Local Heroes sozusagen, die mir Strecken geschickt haben, die halt schön waren. Und dann jeden... Also ich glaube, in der Woche waren es immer so 3 bis 4 Rides, die ich so nacheinander gemacht habe. Und dann bin ich immer von Stadt zu Stadt gefahren und genauso Feierabendrunden waren das im Prinzip. Und da konnte ich halt einfach die Leute quasi zu Hause besuchen und dann so eintauchen in die Communities. Also so gerade Dresden und Leipzig fand ich richtig cool, wie viel da auch so an Szene ist. Die machen alles irgendwie gefühlt selber, sind super organisiert, aber halt auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so kleinere Städte, Fürth war ich zum Beispiel auch oder halt in meiner alten Heimat Konstanz. Und also irgendwie eine richtig bunte Mischung und ganz viel gesehen von Deutschland und auch nur ein Bruchteil, aber total spannend, immer so einen zu tauchen kurz.
Ja, auch dafür Respekt, ne? Also es ist ja auch, das war ja bis dato, hat das ja noch nie jemand vorher gemacht, so ein Format, also zumindest, dass ich es wüsste, zusammen mit deinem Van, mit deinem Horizon Van bist du durch Deutschland getourt, wie du gesagt hast, 23 Rides, echt richtig cool. Also ich glaube, deswegen freue ich mich auch, dass du endlich mal hier im Podcast zu Gast warst, dass wir mal quatschen konnten, weil du, glaube ich, für den Radsport allgemein, aber auch natürlich auch vor allen Dingen für den Frauenradsport ein absolutes Vorbild und eine Vorreiterin bist. Und das machst du schon sehr, sehr gut.
Oh, dankeschön. Das freut mich sehr zu hören. Macht mir auch sehr viel Spaß und ja, war schon eine coole Erfahrung irgendwie. Ja. Extrem heiß zwischendurch, aber ja, mal irgendwie anders.
Ja. Ich habe eigentlich eine Kategorie, die am Anfang des Podcasts immer Standard war, auch jetzt ganz lange schon nicht mehr dabei ist, aber das wäre so, das würde ich gerne zum Abschluss des Podcasts noch mit dir besprechen.
Okay.
Das wäre das Thema Radsport verbessern. Wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, okay, die würde ich jetzt sofort mit dem Finger schnipsen, könnte ich die beheben, hast du da irgendeine Idee oder hast du da irgendwas, was dir auf der Zunge, auf der Seele brennt und du sagst, ja komm, da muss der Radsport sich echt verbessern? Oder das könnte man ändern, das wäre positiv, wenn man das ändern würde.
Boah, ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt gar nicht, also ich hätte mich wahrscheinlich besser darauf vorbereiten können, aber also Radsport ist ja erstmal ein Riesenbegriff, da gibt es ja ganz, ganz viel. Ich will es gar nicht auf alles oder auf irgendwie den Profi-Radsport oder so, aber was ich jetzt echt gelernt habe in den letzten Wochen, wo ich auf Events war, was ich extrem cool finde, wenn es jetzt so um Gravel-Events zum Beispiel geht, wo eigentlich der Spaß im Vordergrund steht und weniger das Ballern. Ich glaube, was richtig cooles Format wäre, was es öfter geben sollte, ist, das war beim Mühlenbrevet in Leipzig nämlich so, dass es ein Zeitfenster gibt, wo man losfährt und nicht eine Startuhrzeit. Also das heißt dann, dass du die Leute zwar am Start nicht so unbedingt siehst, aber wenn du zwischen 5 und 9 Uhr losfahren kannst, dann hast du keine Ahnung, wer wann losgefahren ist und wer wie schnell war. Und das entspannt alle. Das ist halt richtig cool. Dann können die Leute, die können ballern, aber die stressen halt keinen. Weil wenn du zusammen losfährst, weißt du immer ungefähr, wo du im Feld bist und dass dann auch hinter dir und vor dir welche sind. Und das macht irgendwie Druck. Und so Events mit so einem breiten Startfenster, das finde ich extrem entspannt. Und wenn dazu dann kein Name-Dropping, also dass du nicht weißt, welche Maschinen irgendwie da schon lange geplant sind anzureisen.
Ja.
Also kein Name-Dropping und so ein großes Startfenster, das ist so das coolste, chilligste Format von einem organisierten Gravel-Event, was ich bisher erlebt habe. Und das finde ich richtig cool, weil wenn sich Gravel-Events Gravel-Event nennen, aber am Ende gibt es eine Rangliste, dann ist es kein Gravel-Event, dann ist es ein Gravel-Rennen. Und das finde ich irgendwie ein geiles Ding, weil ich glaube, ganz viele Leute haben keinen Bock auf Rennen, sondern auf coole Ausfahrten. Und wenn es jetzt kein Social Ride in der Gruppe ist, finde ich beim Gravelfahren auch nicht so sinnvoll, dann ist sowas halt echt schön. Fand ich richtig cool. Das hat Marie organisiert und es war 10 von 10 das coolste Event dieses Jahr.
Ja, das machen wir bei War. Dieses Jahr haben wir das 4-mal gemacht. Das nennt sich bei uns War TF.
Oh, geil.
Und dann machen wir genau das, was wir eigentlich sagen. Als Beispiel, du kannst zwischen 10 und oder zwischen 9 und 12 Uhr bei uns im Clubhaus vorbeikommen. Da hängt dann der QR-Code mit der Strecke. Den kann man sich abscannen und auf seinen Fahrradcomputer ziehen.
Mhm.
Und dann kann man die Strecke halt abfahren, alle. Und dann ab 13 Uhr gibt's Kuchen, aber jeder kann halt kommen, wann er will, in diesem 3-Stunden-Zeitfenster. Und das, wie gesagt, ist kein Rennen, das ist einfach nur ein Ride. Wenn man zu 2 zu dritt kommen kann, kommt man halt zu 2 zu dritt, kann man sich untereinander absprechen. Oder wenn man halt um dann 9.14 Uhr kommt und da stehen gerade 3 Leute, die man nicht kennt, kann man halt sagen, ey, ihr wollt ja auch fahren, kann ich bei euch mitfahren? Man kann sich untereinander connecten. Und das wurde auch, also das war, ist auf jeden Fall eins der beliebtesten Formate, so auch.
Ja, cool.
Und das funktioniert auf jeden Fall gut, weil man nicht diesen, oder nicht Gruppenzwang, aber es ist sozusagen kein klassischer Group-Ride. Man weiß davor nicht, okay, vielleicht treffe ich ja jemanden, mit dem ich fahren kann. Aber wenn ich meinen Ride gemacht habe, egal wie schnell, danach treffe ich auf jeden Fall.
Genau.
Die Jungs und Mädels kann auch mit denen dann ab 13 Uhr da Kaffee trinken, Kuchen essen, was auch immer. Und ja, ist witzig, dass du das sagst, weil wir haben auch genau dasselbe Gefühl, dass das auf jeden Fall eins der Formate ist, die sehr gut funktionieren, ja.
Ja, das ist halt genau dieses Thema, sich wohlfühlen auf dem Rad, hat auch ganz viel mit Geschwindigkeit zu tun. Und für manche, also es ist einfach für jeden anders, was schnell und was langsam ist.
Ja,
und deswegen den eigenen Rhythmus zu finden, ist schon ein Weg und eigentlich sehr, sehr schön, wenn man es einmal gefunden hat. Und das kannst du halt nicht, wenn du im Feld fährst.
Ja,
und
das stimmt.
Bei diesen Horizon Van Touren, es war echt, ich habe es immer probiert, so entspannt wie möglich zu machen für alle, aber für irgendwen ist es immer zu schnell und das ist halt, es bricht mir dann das Herz, weil ich das so nachempfinden kann, wie scheiße das ist, wenn es zu schnell ist.
Ja, das ist auch mal schwierig, auch wie du sagst, weil sich halt einfach jeder falsch einschätzt und wenn man sagt Social Ride, dann sollte man natürlich niemanden abhängen, weil das dann ist es halt demgegenüber einfach blöd, aber natürlich gibt es dann auch wieder 5 Leute, die meckern, oh, war ja viel zu langsam heute, wo man dann denkt, ja gut, dann komm halt nicht zu einem Social Ride, weil deswegen ist es halt ein Social Ride und nicht irgendwie ein Dropout Ride oder ein Rennen oder was auch immer. Hier geht es halt um Connecten und Quatschen und eine lockere Ausfahrt. Aber ja klar, dann wenn es dann einem zu schwer ist und man muss schieben oder dann ist es auch blöd, weil die Person fühlt sich dann ja auch einfach immer unter Druck gesetzt. So, ne? Also das ist einfach, aber das ist, glaube ich, einfach, da gibt es auch keine richtige Lösung für. Das ist, wenn wir Rides machen, gibt es auch immer wieder, dass halt natürlich das Leistungsvermögen einfach unterschiedlich ist. Und gerade beim Radfahren kannst du ja auch die ersten 40 Kilometer super laufen und dann auf einmal bei Kilometer 45 ist halt der Akku alle und es geht nichts mehr.
Ja.
Das kann ja auch passieren. Von daher, ja, mal schauen, ist das ein Thema, das kriegt man nicht so ganz einfach gelöst. Nichtsdestotrotz freut es mich wirklich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst.
Schön, dass du hier bei uns im Keller bei Ryzen zu Gast warst, auch sehr muckelig.
Ja, und genau, die letzten Worte des Podcasts gehören dir. Ich bedanke mich schon mal. Ich wiederhole es auch gerne nochmal, dass ich wirklich finde, dass du einen sehr, sehr guten Job machst. Wer sich für Wiebke oder für das Thema The Women All White interessiert, das findet ihr in den Shownotes. Das steht da. Und ja, die letzten Worte gehören dir. Danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Und ja, ich wünsche allen ganz viel Spaß beim Fahren. Ciao.